Ja, einen schönen guten Morgen erstmal von meiner Seite aus her. Ich muss sie runter machen, weil ich kann euch sonst nicht erkennen, weil die ist wirklich nur für nah. So seid ihr alle unscharf und ich habe euch gerne scharf. Also, ja, lasst uns diesen Gottesdienst begeben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte einmal beten, ja Vater, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir dein Wort hören dürfen und dass wir dein Wort erleben dürfen. Heute können wir Zeichen und Wunder eventuell erleben. Ich glaube ganz fest daran, heute können Wunder wirklich geschehen. Zum Beispiel Krankheiten verschwinden. Du kannst neue Kraft bekommen oder mit seiner Liebe und Barmherzigkeit ja, reich beschenkt werden. Die schlechte Nachricht, leider kann nicht jeder dabei sein. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Aber die gute Nachricht, dabei muss es in Zukunft nicht bleiben. Amen. Ja, das Abendmahl. Wir sehen das da auch. Das Abendmahl. Die erste gute Nachricht, ja, wir feiern heute Abendmahl. Und zweitens, heute, wie ich schon gesagt hatte, können wirklich Wunder geschehen, in welcher Form auch immer. Und wie komme ich drauf? Dazu möchte ich einige Stellen vorlesen und ich bitte euch, dass ihr eure Ohren und vor allen Dingen das Herz weit aufmacht. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Matthäus 8, Vers 16 bis 17. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranke gesund. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Halleluja. Psalm 103, Vers 4. Ich vergesse nie, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Wow, was für Verheißungen sind das? Und das sind keine Verheißungen, die irgendwie nur für damals waren, sondern gerade auch Jesaja und so hat wirklich prophetisch geredet und das war auf Jesus bezogen. Und wir sind seine Kinder, wir sind sein Leib. Wow. Und ganz besonders, und das kommt jetzt nämlich, Johannes 6, Vers 56 und 57. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird, und jetzt kommt's, ebenso wird jeder, der mein Leib ist, durch mich, also durch Jesus Christus, leben. Mit Jesus, also seinem Leib, ist das Brot gemeint. Das, was wir da auch sehen, das ist sein Leib. Und mit seinem Blut ist der Wein gemeint, den wir zu uns nehmen sollen, zu seinem Gedenken. Und damit kommen wir leider auch schon zur schlechten Nachricht. Bei jedem Abendmahl lesen wir ja die Sätze aus der Bibel vor, in denen es um das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Nachfolgern, also seinen Jüngern ging. Und da finden wir unter anderem im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 31. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und jetzt kommt was Wichtiges. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Wow. Man hört das eigentlich immer so beim Abendmahl, weil das so die letzten Verse sind, bevor wir das dann einnehmen. Und ganz wichtige Stellen haben wir gerade im Vers oder ab Vers 27 gelesen. In den meisten Übersetzungen heißt es nämlich: Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, nochmal, wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht aus. Boah, das ist schon wirklich krass. Also wir haben gehört, viele sind krank gewesen und nicht wenige sind sogar gestorben, als sie unwürdig das Abendmahl zu sich genommen hatten. Boah. Es geht oftmals da rein und da raus, weil, weiß nicht, man denkt vielleicht, jo, das war früher mal und so. Nein, nein. Das Abendmahl wurde nach Jesu Tod täglich eingenommen. Täglich. Wow. Was heißt das denn nun? Und um was geht es hier in diesen, ja, sehr krassen Sätzen? Unwürdig. Da habe ich ein Bild. Sven, mach das erstmal bitte ran. Der Mann. Unwürdig ist damit vielleicht, das ist Hannes, ist da vielleicht Hannes mit gemeint? Der leitet eine Kleingruppe mit Frauen und Männern, so zwischen 20 und 34 Jahren, für tiefe Gespräche über den Glauben im Alltag. Der guckt sich gerade schmutzige Bilder, also pornografische Inhalte an. Oder Merle, die sehen wir hier auch. Die ist Kinderstundenmitarbeiterin, die ist gerade 3 Stunden früher von ihrer Arbeit gegangen, weil sie sich noch, ja, in die Sonne setzen wollte und die Sonne genießen wollte. Ihrem Chef hatte sie aber gerade angelogen, dass sie Kopfschmerzen hätte, ja, um einfach blau zu machen. Jetzt könnte man eigentlich so sagen, wui, 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 wui. Was für Menschen, achso, sorry, ich habe hier stehen, was für Christen. Weil es sind Christen wie du und ich, das sind Brüder und Schwestern. Und ohne mich so, ja, weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, könnte ich sicherlich weitere Beispiele auch aus unserem Leben, aus deinem Leben, aus meinem Leben nehmen. Doch ist das wirklich damit gemeint, unwürdig zu sein beim Abendmahl? Ich will da wirklich ehrlich sein. Ich habe mich mehrfach in der Vergangenheit, ja, erwischt, wo ich nochmal meine Woche so hatte Revue passieren lassen und ganz bewusst denn Buße für die unwürdigen Dinge, die ich verzapft hatte so in der Woche, ja, nochmal Buße getan. Das war nicht schlecht, versteht mich da nicht falsch, aber das fand ich entscheidend, um am Abendmahl teilnehmen zu können. Denn jetzt kommt nämlich eine sehr, sehr krasse Frage, oder eigentlich sind das ganz, ganz viele Fragen. Denn wer war diese Woche nicht lieblos, egoistisch, ungerecht, vielleicht gelogen, einen Kugelschreiber oder ähnliches mitgehen lassen, hatte nicht geprahlt, hatte keine schlechten Gedanken gehabt, war nicht nachtragend oder nicht aufbrausend, nicht ungeduldig und, und. Also ich habe garantiert aus der Liste eben etwas davon gemacht, leider. Oder wie Paulus es so schön im Römer 7, Vers 24 sagte, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? 5 Verse zuvor lesen wir noch was ganz Interessantes. Da sagt Paulus nämlich, als er das sagt, ich unglückseliger Mensch, wir sprechen hier von Paulus, der echt, wow, der Fels der Brandung, sage ich mal, und des Glaubens überhaupt ist. 5 Verse zuvor lesen wir, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohne Sünde. Puh, das hört sich doch schon ganz schön unwürdig an, oder? Und damit würde ich mir jetzt mal sagen, ist Paulus für das Abendmahl einnehmen schon mal raus, oder? Wenn man das so hört. Und da kann ich eigentlich ein klares Nein sagen, wenn ihr das schon nicht laut mir entgegenruft. Denn jetzt kommt ein Gamechanger. Im Vers 25 sagt er nämlich, aber Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich bin befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Und weiter lesen wir im Anschluss in Römer 8. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Amen. Halleluja. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Und ich höre kein einziges Amen, Leute. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht. Dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Und das ist leider die schlechte Nachricht. Das ist leider an die Menschen gerichtet, die vielleicht heute hier sind, die Jesus noch nicht in ihrem Leben angenommen haben und somit ja eigentlich nicht an Abendmahl teilnehmen. So lesen wir das, weil dadurch können Krankheiten geschehen oder sogar Leute, Menschen können sterben und sind auch schon in der Vergangenheit gestorben. Doch die gute Nachricht ist ja, du bist hier. Halleluja und auch Amen. Denn du hast heute die Chance, das zu ändern. Es scheint ja irgendetwas in deinem Herzen zu sein, warum du heute hier bist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Nicht nur ein bisschen, ich hatte darüber auch schon mal gepredigt, der Sonntags-Jesus, immer nur sonntags halt Jesus bekennen und so weiter. Aber so die anderen 6 Tage, Vergebung meiner ganzen Verfehlung, ich weiß nicht, Leben nach dem Tod, Kranke erfahren Heilung, da hört das irgendwie auf, da hört mein Glaube auf, das glaube ich irgendwie nicht. Ich möchte dich ermutigen, dich herausfordern und ich möchte auch euch allen eine Frage stellen. Wer hat von euch eine Versicherung? Also wer ist in irgendeiner Form versichert? Unfallversichert, Wohngebäudeversicherung und was es nicht alles gibt. Wichtig ist, es darf keine Pflichtversicherung, also keine gesetzliche Versicherung sein, wie zum Beispiel die Haftpflicht beim Auto oder auch die Krankenversicherung. Also, wer von euch ist versichert? Mal Hände hoch! Und ich würde behaupten, wir haben hier eigentlich eine 99,9%ige Übereinstimmung. Würdet ihr mir recht geben, ist eigentlich eine andere Frage noch, würdet ihr mir recht geben, dass das Ergebnis, was wir jetzt gerade haben, bei einer Umfrage in ganz Ratzeburg, im ganz Kreis Herzogtum Lauenburg oder auch ganz Deutschland genauso aussehen würde? Ja, ne, ich sehe Kopfnicken. Das denke ich nämlich auch. Man glaubt es kaum, oder doch vielleicht eigentlich ja schon. Man hätte es sich denken können. Deutschland ist auf Platz 4 in ganz Europa, was Versicherung angeht, also dass man versichert ist. Nur Frankreich, Großbritannien und Niederlande, da sind die Menschen noch viel, viel mehr und gegen alles Mögliche versichert. Und das finde ich doch eigentlich total interessant. Denn mit einer Versicherung versichert sich ja der Mensch gegen die möglichen finanziellen und existenziellen Auswirkungen von Schicksalsschlägen in den verschiedensten Bereichen ab. Und jetzt kommt's, diesen Wunsch nach Sicherheit, das war krass, als ich das gelesen hatte, hegen die Menschen schon seit dem Altertum. Ich erstmal, boah, Altertum, wie lange ist das denn her? Damit meint man die Zeit der Griechen und Römer etwa von 750 vor Christus bis 500 nach Christus. Also es begann schon vor circa 2750 Jahren, dass sich Leute versichert haben. Unglaublich, ne? Der Mensch glaubt also, dass ihm ja irgendwann ein Schicksalsschlag erleiden könnte. Oder ereilen könnte. Er glaubt es. Er glaubt es einfach. Sicher ist ja sicher, ne? So heißt es doch so schön. Doch wie sieht es eigentlich prozentual aus? In wie vielen Fällen benötigt man wirklich, also wirklich, wirklich, diese oder jene Versicherung? Und vor allem, tritt sie im Fall der Fälle denn auch wirklich ein und bezahlt mich dann auch diese Versicherungsgesellschaft ganz fürstlich? Da wäre eine, ich würde fast behaupten, eine 50-50 Chance, fast ein Sechser im Lotto. Also meine Mutter, die hatte eine Unfallversicherung, weil ich ja als Kind ja mitversichert war und einen größeren Unfall hatte, kam die wirklich dann zum Tragen. Aber es war ein Kampf gewesen, bis wir da etwas gesehen hatten. Und da versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle eure Versicherungen kündigt. Ich habe auch einige. Sondern wir stellen fest, dass es anscheinend ein Grundbedürfnis des Menschen ist, sich gegen mögliche Situationen abzusichern. Das fängt schon mit dem Vorhängeschloss beim Fahrrad an. Einige machen nur ein Benzel, einige lassen das gar nicht, schließen das gar nicht ab. Andere haben dann ein ganz, ganz krasses Schloss, weil es könnte ja jemand klauen. Und das finde ich doch sehr, sehr interessant. Und da gibt es ganz, ganz viele Bereiche mit Kameras, mit Alarmanlagen und was weiß ich alles. Und diese Situation bezüglich Versicherung möchte ich einmal mit einem Beispiel versehen, das ich in der Vergangenheit bestimmt, doch habe ich bestimmt schon mal erzählt in einer Predigt. Ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, für die, die mich nicht kennen, hatte auch die eine oder andere wilde Phase in meinem Leben. Ich wollte eigentlich noch ein Bild mitnehmen, habe ich noch gefunden. So lange Haare gehabt und so. Und eine ganz wilde Zeit gehabt. Und meine Schwester ist einige Jahre älter als ich. Und sie hatte irgendwann dann Jesus in ihrem Leben angenommen und auch einen Christen geheiratet. Und ich hatte ja immer sehr guten Kontakt so zu meiner Schwester gehabt. Und wenn ich sie dann so besucht hatte oder was mit ihr unternommen hatte, dann waren natürlich auch Christen dabei. Und diese Christen versuchten mich dann immer in einen Gottesdienst zu schleppen. Ah, ach so. Und Sonntag sehe ich dich doch dann im Gottesdienst, oder? Und wenn diese Aussage kam, oh, da hat sich alles gestäubt bei mir und aus Prinzip bin ich schon nicht hingegangen, nur weil der oder die das gesagt hatten. Ich wollte einfach da nicht hin. Und eines Tages hatte ich dann meine Schwester besucht und meinen kleinen Neffen auch, glaube ich 2, 3 Jahre alt oder so. Und später kam auch mein Schwager von der Arbeit und wir saßen so zusammen, aßen und so und schnackten dann über dies und das. Und irgendwann ging es natürlich dann auch wieder um Jesus und auch um das Thema Leben nach dem Tod. Und er fragte mich dann so im Gespräch so, als er gemerkt hatte, Mensch, irgendwie ist bei mir irgendwie nichts mehr so zu retten. Ich komme da einfach wohl nicht ran. Und da fragte er mich dann bezüglich Leben nach dem Tod. Und was ist, wenn ich recht habe? Das ist doch eine 50-50 Chance. Entweder, wenn ich sterbe, geht das Licht aus. Das ist alles dunkel, schwarz, gar nichts, überhaupt nichts passiert. Oder aber es geht wirklich weiter, woran er aus dem tiefsten Herzen glaubte. Und er fragte mich, was machst du dann, wenn ich recht habe? Tja, und wie die Geschichte Jahre später weiterging, ja, seht ihr hier vor euch stehen. Ich habe mich dann irgendwann doch für Jesus entschieden. Aber nicht, weil ich 273.000 Mal vollgesabbelt worden bin. Menschen haben 11 oder 14 Jahre für mich gebetet. Das war, glaube ich, ausschlaggebend. Nein, es war in einem stillen Kämmerlein, wo ich Jesus dann angenommen hatte. Amen. Ja, Versicherungen haben in manchen Fällen nicht annähernd eine 50-50-Quote. Man vertraut aber darauf, dass man bestens abgesichert ist, oder? Und ich möchte heute ganz persönlich dich ansprechen, der oder die, die vielleicht noch nicht so ganz klare Sache mit Jesus gemacht hat. Ich möchte dir heute, ich habe es hingeschrieben, ich habe erst überlegt, sage ich das oder nicht. Ich fand es aber eine tolle Aussage. Ich möchte dir heute keine 10-prozentige und auch keine 50-prozentige Versicherung anbieten, sondern eine 100-prozentige Versicherung. Amen, kommt jetzt, weil denn Gott erhört Gebete, wenn sie mit ihm übereinstimmen. Amen. Und vor allem hält er, was er in seinem Wort, also in der Bibel, verspricht. Und dort lesen wir in Matthäus 7, Vers 7 und 8, bittet und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und er wird euch, ja, die Tür öffnen. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das glaube ich einfach, weil es im Wort steht. Tu das. Also bitte Gott, so habe ich das gemacht damals, Mensch, Gott, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, möchte ich dich in meinem Leben annehmen. Klopfe an, suche, und ich bin 100% sicher, dass er öffnen wird, dass er antworten wird. Tu das und ja, so kommen wir wieder zum Abendmahl und du wirst auch in den wahren Genuss des Abendmahls kommen können. Wenn du dir unsicher bist oder nicht weißt, Mensch, wie du das ja praktisch machen kannst, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder zu jemandem deines Vertrauens hier aus der Gemeinde. Und dir wird gezeigt und gesagt, wie du das praktisch machen kannst. Ja, Abendmahl, das ist etwas Wertvolles und Persönliches. Es bedeutet, ich nehme das Brot und ich danke Jesus, dass er an meiner Stelle hat sich schlagen lassen, hat sich foltern lassen, hat sich quälen lassen und ich durch seine Wunden geheilt bin. Ich bete um Heilung für meine Seele, für Freundschaften, für Familie, für Dinge, die in meinem Leben krank sind. Das können auch Gedanken sein, die krank sind. Und wenn ich den Wein nehme, dann sage ich, Jesus, und deine Vergebung fließt, ja, fließt durch meinen Körper. Das Blut Jesus Christus strömt durch mein Herz. Und das Blut Jesus, ja, das ist Vergebung, das ist Neuanfang, das ist Hoffnung, das ist letztendlich mein Fundament. Und wir gehen in unserem Alltag und da ist nicht alles rosig. Da könnt ihr mir sicher ja, das bestätigen. Aber wir wissen und machen uns bewusst und klar, durch mich fließt göttliche Kraft durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und daran denken wir beim Abendmahl. Amen. Ja, lasst uns mit einem Lied jetzt in das Abendmahl einsteigen. Lasst euch mit dem Song dienen und ich möchte euch wirklich ermutigen, ganz bewusst nochmal in das Abendmahl, ja, hineinzugehen. Amen.